reden wir über Geld. Der Podcast von Portfolio Concept.
Ein glückliches und gesundes 2026 an unsere gesamte Podcast-Community. Hoffentlich hatten Sie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bin Bianca Thomas. Ja, und ich freue mich auf 2026, das hoffentlich vollgepackt ist mit neuen Perspektiven und natürlich spannenden Gesprächen mit dir, Tito. Hallo.
Hallo, liebe Bianca und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen und vor allen Dingen ein frohes und gesundes neues Jahr. Sofern Sie uns über Spotify, Apple Podcasts oder andere gängige Kanäle zuhören, dann hinterlassen Sie doch gerne ein Like, damit unsere Reden wir über Geld Community weiter wachsen kann. Ganz herzliches Dankeschön schon mal hierfür.
Ja, Titus, wie gut, dass du das direkt zu Anfang erwähnst. Ja, und Chancen und Vorsicht. Wir tasten uns so langsam ran bei den Themen, die wir heute dabei haben. Und es geht in dieser Folge um den Rückblick auf das Jahr 2025. Wir schauen natürlich auch traditionell auf euren Ausblick, Titus, für das Jahr 2026, insbesondere auf das erste Quartal. Und er darf nicht fehlen, natürlich der US-Präsident Donald Trump. Titus, aber erstmal zum Rückblick fangen wir langsam an.
Es war ein turbulentes Jahr an den Kapitalmärkten. Auch wenn dies nicht auf den ersten Blick so ganz offensichtlich war, Bianca. Denn obwohl die gängigen Indizes sehr gute Renditen erzielt haben, so war das Kapitalmarktumfeld für uns als langfristige Investoren herausfordernd. Beim Blick auf die Renditen wichtiger Indizes in Euro, das ist ganz wichtig dazu zu sagen, fällt das Urteil eindeutig aus. Denn es war ein erfolgreiches Jahr für Investoren. Schauen wir mal auf den S&P 500, den großen amerikanischen Index. Der hat rund 4% zugelegt. Der Eurostoxx 50, das kleinere europäische Pendant dazu, legte um 20% zu. Für Anleiheninvestoren gab es, gemessen an dem iBoX Euro Overall Index, ein Plus von 1,3%. Und für Investoren, die im Edelmetall Gold investiert waren, was nahezu jeder unserer Kunden auch war, da schlugen 45% Wertzuwachs zu Buche. Rein informatorisch teile ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit, der Bitcoin-Kurs hat rund 17% über den Jahresverlauf verloren. Es war eine volatile Achterbahnfahrt. Und der Euro hat gegenüber dem US-Dollar um 13% zugelegt. Umgekehrt heißt das, der Dollar hat gegenüber dem Euro 13% verloren. Nehmen wir die Sicht der Amerikaner für einen Moment ein. Dann war es ein extrem gutes Jahr. Denn der amerikanische S&P 500 hat rund 17% in Dollar zugelegt. Und auf die 20% des Eurostoxx 50 kommen nochmal 13% Währungsgewinn hinzu, also 33%. Die Amerikaner freuen sich somit über ein besonders gutes Jahr mit positiven Beiträgen aus Good Old Europe.
Mhm. Alles positiv, alles gut. Warum sprichst du denn dann von einem herausfordernden Anlagejahr, wie du gerade sagtest?
Das liegt daran, Bianca, dass die Kurse von Einzelwerten sich teils völlig losgelöst von Fundamentaldaten entwickelt haben. Globale Qualitätsaktien liefen deutlich schlechter als nicht profitable Tech-Werte wie Unternehmen der Quantentechnologie, der Nukleartechnologie oder Anbieter von Flugtaxen. Hier vervielfachten sich die Kurse, obwohl die Unternehmen nicht profitabel sind und deren Technologien teils noch gar nicht marktreif sind. Auf der anderen Seite verloren Titel aus langweiligen, nicht zyklischen Konsumbranchen über das Kalenderjahr stetig, trotz robuster Gewinnentwicklung, also einem sehr gesunden Entwicklung des Unternehmens und der Gewinne.
Also nicht zyklisch und zyklisch. Nicht zyklisch, Titus, sind ja Güter und Dienstleistungen, die Menschen also immer brauchen, ne? Egal ob die Wirtschaft boomt oder schwächelt. Zyklischer Konsum ist der Konsum, also die Nachfrage schwankt dann stark mit der Wirtschaft. dass davon betroffen sind zum Beispiel die Autoindustrie, ne, Bereiche Chemie und Maschinenbau. Jetzt aber zurück zu den Tech-Aktien, die du genannt hast. Habt ihr denn in solche Aktien investiert, die losgelöst von diesen Fundamentaldaten waren?
Nein, Bianca. Wir sehen es als unseren Kundenauftrag an, das anvertraute Vermögen langfristig profitabel zu investieren. Und genau da liegt der Unterschied. Wir investieren in Unternehmen und wir spekulieren nicht, was im Übrigen gar nicht verwerflich ist, es ist aber schlichtweg nicht unsere Aufgabe. Und daher ist unser Grundsatz, nur in profitable Unternehmen zu investieren, die gute Aussichten haben, über solide Bilanzen verfügen und ein nachgefragtes Produkt und das Ganze jetzt auch noch zu einer fairen Bewertung am Kapitalmarkt. Und viele dieser Unternehmen gelten als Qualitätsaktien. Das ist übrigens ein Merkmal, wo wir im Portfoliomanagement große Acht drauf legen oder großen Wert drauf legen. Nämlich, sie haben eine geringe Verschuldung und überdurchschnittlich hohe Free Cashflows. Es bleibt also wirklich Geld in der Kasse übrig. Eben genau diese Qualitätsaktien haben im Jahr 2025 schlechter abgeschlossen als viele gehypte Tech-Werte.
Wir haben schon häufiger in den vergangenen Folgen, also im vergangenen Jahr, über die Tech-Werte gesprochen und auch über eine mögliche KI-Blase, also KI, künstliche Intelligenz, die Überbewertung von KI-Aktien. Ist es denn jetzt eine Blase, Titus? Und was denkst du, wird diese 2026 platzen?
Zweifelsfrei haben wir hohe Bewertungen bei einiger dieser KI, also künstliche Intelligenz-Werte. Aber das alleine macht noch keine Blase aus. Ich habe unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal einige Fakten mitgebracht. Die 8 größten Hyperscaler, also die Unternehmen, die im großen Maße Cloud-Dienstleistungen anbieten, hatten 2018 eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar und haben jetzt einen Wert von 18 Billionen. Das ist Faktor 6 in rund 7 Jahren. Zweiter Fakt, diese 8 Aktien machen 15% der gesamten globalen Marktkapitalisierung aus. Heißt, wenn du alle Aktienunternehmen bewertest und die Summe bildest, dann kommst du auf so rund 130 Billionen US-Dollar. Und eben diese 8 Hyperscaler haben 18%, also 15% des davon. Das ist schon wirklich irre, die Konzentration auf so wenige Werte. Im Übrigen, der US-Aktienmarkt macht etwas mehr als die Hälfte der globalen Marktkapitalisierung aus.
Denkst du, es ist eine Blase, Titus?
Ja, ich habe noch 2 weitere Fakten und dann können wir uns ein Bild machen.
Okay, bin gespannt.
Wenn wir die 8 Unternehmen erweitern auf 42 US-KI-bezogene Unternehmen, dann stehen diese 42 Unternehmen für rund 70% der Gewinne von allen 500 Unternehmen des S&P 500. Auch irre.
Eine hohe Zahl, ja.
Weniger als 10% machen 70% der Gewinne aus. Letzter Fakt, JP Morgan schätzt, dass die Ausgaben für neue KI-Technologien circa 40% des US-Wirtschaftswachstums ausmacht. Ist es also eine Blase, die großen Unternehmen wie Amazon, Microsoft, Google, Meta, wir alle kennen sie, verdienen sehr viel Geld und investieren einen großen Teil dieses Geld in neue Datenzentren und KI-bezogene Technologien. Sie sind gesund, sie machen das nicht auf Pump und insofern sehen wir derzeit noch nicht Anzeichen einer Blase. Doch genau jetzt ist die Zeit, sich zu fragen, was kann denn schiefgehen? Und da gibt es sicherlich einige Themen. Ich habe mal 4 aus unserem Portfolio-Management-Team mitgebracht. Das eine ist ein schlichtweg nachlassendes Momentum. Wenn die Aktien nicht weiter performen, weil vielleicht Erwartungen nicht eingehalten werden, dann könnten Verkäufe auftreten, dann verkauft der Nächste und das kann eine Kettenreaktion. Das ist eher etwas Technisches. Ein zweiter Grund, den ich erstaunlich finde, weil ich glaube, wenige so richtig auf dem Schirm haben. Diese Datenzentren verbrauchen Unmengen an Strom. Und es kann sein, dass man einfach zu der Erkenntnis in diesem oder im kommenden Jahr kommt, dass in den USA schlichtweg nicht genug Strom da ist, um all diese Datenzentren zu betreiben. Und wenn ich nicht genug Strom habe, dann kann ich nicht weitere Datenzentren bauen, dann kann ich nicht weitere Chips kaufen. Das wäre eben so ein zweiter Grund. Ein dritter ist, dass Unternehmen neue Anwendungen auf einmal entwickeln können, die die bisherigen in den Schatten stellen. Die Entwicklungen in dem Sektor sind so rasant schnell und da kann so viel passieren. Und insbesondere, wenn das vielleicht dann von Unternehmen aus China passiert, das hat man Anfang letzten Jahres schon mal gesehen, dann kann auch das schon mal zu einem Abbruch dieses Trends führen. Und letzter Grund, momentan wird massiv in Datenzentren, in Cloud-Dienstleistungen, in KI-Anwendungen investiert, mit der Erwartung, dass diese später monetarisiert werden können. Also dass es Unternehmen gibt, die dafür Geld verlangen und mit diesem Geld dann diese Investitionen rechtfertigen. Das muss ich ja erst noch beweisen. Ja, man sieht schon erste Anzeichen, aber auch das muss dann auch noch erfolgen. Und insofern Fazit, nein, derzeit keine Blase, aber wenn Korrekturen kommen, dann, da bin ich mir sicher, werden sie stark ausfallen.
Gehört das also zu den Risiken, also zur Vorsicht im kommenden Jahr, was du zu Anfang sagtest?
Ja, genau, das tut es. Und es ist natürlich jetzt unsere Aufgabe als Vermögensverwalter, das im Blick zu haben und deshalb nicht alles auf KI zu setzen, sondern schon Chancen hier nutzen zu wollen, aber in einem in Summe ausgeglichenen Verhältnis aufs Gesamtdepot.
Denn so ein Trend, ja, da kann man eben auch von profitieren und man möchte so einen Trend natürlich auch passen. Wie schätzt ihr denn die Rahmenbedingungen, die anderen Rahmenbedingungen für 2016?
Grundsätzlich sehen wir die erstmal positiv und die sorgen auch für recht euphorische Prognosen von Analysten. Alle großen Investmentbanken haben ja schon ihre Prognosen für das Jahr 2026 abgegeben und ich glaube, alle rechnen mit steigenden Aktienkursen.
Die Analysten sind extrem optimistisch. Woher kommt denn dieser Optimismus und diese Zuversicht im Markt, deiner Prognose zufolge?
Es sind einige Gründe. Ich versuche sie mal kurz zusammenzufassen. Wir sprachen schon über die US-Tech-Werte, die auch sicherlich 2026 weiter im Fokus stehen bleiben. Dann bleiben wir in den USA, gibt es die Big Beautiful Bill von Donald Trump. Wir sprachen schon drüber in unserem vorherigen Podcast und dieses Gesetz wird 2026 erst seine volle Wirkung erzeugen. Stichwort Deregulierung, Steuersenkung sowie öffentliche Investitionen werden die Wirtschaft ankurbeln. Das Congressional Budget Office schätzt, dass alleine durch dieses eine Gesetz ein Wachstumsimpuls in den USA im kommenden Jahr oder in diesem Jahr, wir sind ja schon im Januar, von rund 0,9% kommen wird. Die US-Wirtschaft ist also in einem guten Zustand und wird jetzt zusätzlich beflügelt durch enorme Investitionen von KI und eben den Auswirkungen der Big Beautiful Bill.
Wie sieht es denn mit den Zinsen aus?
2026 sollten die Zinsen unterstützend für Aktien und Anleihen wirken. Denn der inflationär wirkende Preisdruck der US-Zölle ist bisher moderater ausgefallen als erwartet. Und in Europa haben wir eine Inflation nahe dem Ziel der Europäischen Zentralbank von rund 2%. Also insofern sehen wir hier auch keinen großen Inflationsdruck und auch keine Notwendigkeit, Zinsen zu erhöhen. Und dann haben wir noch einen weiteren Grund, warum die Märkte optimistisch sind, und das ist Donald Trump selber. 2025 stand für seine US-freundlichen, man kann auch sagen, für die Nicht-Amerikaner unfreundlichen Reformen, Stichwort Zölle. Und nachdem er das nun auf den Weg gebracht hat, gehen die Analysten davon aus, dass es erstmal keine weiteren Störfeuer aus dem Weißen Haus geben wird. Ich bezweifle das jedoch ein wenig. Wir erinnern uns, wie wir Silvester bzw. im Neujahr aufgewacht sind und die Amerikaner in Venezuela einmarschiert sind. Sie sind auch direkt wieder ausmarschiert, aber zumindest sind sie da mal kurzfristig eingefallen. Also ich denke, er bleibt weiterhin gut für Überraschungen.
Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Du hast auch schon von Donald Trump gesprochen und der wird in den kommenden Tagen oder Wochen den neuen Präsidenten der US-Zentralbank Fed benennen. Und wir haben schon häufiger auch über die Unabhängigkeit der Federal Reserve gesprochen, auch gemeinsam mit dem bekannten Ökonom Professor Lars Feld. Und wie blickt ihr denn auf die Benennung für den neuen Chefsessel der Fed?
Mein Kollege Lars Murek, der unser Portfolio-Management verantwortet, hat es in unserem Kapitalmarktbericht so betitelt. Eine politische Fed könnte eine Preisspirale anheizen. Als Risiko in 2026 sehen wir tatsächlich den Anstieg der Inflation in den USA. Denn seit mittlerweile 4 Jahren liegt die Inflationsrate permanent über dem Zentralbankziel von 2%, was vorsichtshalber schon mal auf 2,5% erhöht wurde. Und Deglobalisierung und Zölle sorgten und sorgen weiter für einen leichten Aufwärtsdruck auf die Preise. Wir haben eine Inflationsrate von rund 3%. Dennoch senkte die US-Notenbank Fed seit September 2024 sukzessive den Leitzins um insgesamt 1,75 Prozentpunkte auf aktuell 3,5%. Trotz einer Wirtschaft, die stark ist und einer Arbeitslosigkeit oder Arbeitslosenquote von unter 5%.
Das heißt, um das nochmal zu verstehen, ihr seid der Meinung, dass die US-Leitzinsen steigen sollten. Wir sehen aber, dass Donald Trump die Fed weiter unter Druck setzt, um die Zinsen zu senken. Hören wir mal rein, was Donald Trump sagt.
The numbers are going to be shocking. And I'll soon announce our next chairman of the Federal Reserve, someone who believes in lower interest rates.
Und warum, Titus, wären fallende Zinsen dann in euren Augen falsch?
Im Mai wird der Fed-Präsident und der Vorsitzende Jerome Powell aus der Notenbank ausscheiden. Und Donald Trump wird in den kommenden Tagen, so hat er es angekündigt, den neuen Fed-Präsidenten benennen. Wenn dieser nun ein reiner Erfüllungsgehilfe ist und er das Wunschleitzinsniveau von Präsident Trump, nämlich 1%, tatsächlich realisieren sollte, dann dürften die Realrenditen ins Negative fallen. Was heißt das? Wir haben 1% Zins, wir haben 3% Inflation, das heißt Realrendite ist -2. Und das würden wir als sehr, sehr kritisch, nicht nur wir, sondern ich glaube der gesamte Kapitalmarkt als sehr kritisch ansehen. Die lockere Geldpolitik trifft auf eine unterstützende US-Fiskalpolitik und ein Fiskaldefizit von rund 7%. Und das wäre sicherlich alles andere als nachhaltig.
Also was genau würde denn dann passieren, wenn ein neuer Vorsitzender mit den bisherigen geldpolitischen Regeln brechen würde und, sagen wir mal, eine unorthodoxe Linie verfolgen würde? Zum Beispiel eben diese expansive Linie, die eine Wirtschaft besonders stark ankurbeln würde. Was wäre dann?
Also ich glaube, es wären 2 Dinge, die passieren. Zum einen würden langfristige Anleihen verkauft, das heißt, die Kurse fallen, die Renditen steigen. Gleichzeitig würde der US-Dollar abgewertet und das würde sicherlich auch die globalen Aktienmärkte in Mitleidenschaft ziehen. Bleibt das Zinsniveau hingegen konstant oder wird minimal weiter nach unten angepasst, dann wäre das positiv für Kapitalmärkte und würde Aktien als auch Anleihen beflügeln. Die Skepsis der Investoren zeigt sich gegenüber der Geldpolitik bereits, denn seit Anfang des aktuellen Zinssenkungszyklus sind die Zinsen von 10-jährigen US-Anleihen von 3,6 auf aktuell 4,2% gestiegen. Ja, also das, was dann deutlich dramatischer und schneller passieren würde, das können wir schon ganz leicht beobachten. Das ist im Übrigen ein Grund, warum in den vergangenen Jahren Gold so nachgefragt ist.
Auf das Thema Gold kommen wir gleich noch zu sprechen. Lass uns erstmal ein Zwischenfazit für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle ziehen, Titus. Wie blickt ihr denn nun auf die Aktienmärkte?
Grundsätzlich sind wir für die Aktienmärkte im kommenden Jahr positiv gestimmt. Trotz der teilweise hohen Bewertungen sehen wir weiterhin Potenzial, insbesondere in den USA. Dort haben wir Rückenwind durch die expansive Geld- und Fiskalpolitik, die wir eben schon angesprochen haben. Gleichzeitig ist der Konsum in den USA stark und die Unternehmensergebnisse, vielleicht das allerwichtigste von allen Kriterien, steigen und Analysten rechnen mit weiter steigenden Earnings, also Erträgen. Insofern erwarten wir ein reales Wachstum von rund 3%, eine Inflation von 3%, also ein Nominalwachstum von 6%, und das ist wirklich stark. Wir sind allerdings bei der Selektion unserer Werte vorsichtig. Ja, wir investieren in KI-bezogene Werte, in Technologiewerte, aber wir schaffen ein Gleichgewicht auf gesamter Depotebene.
Zum Thema Gleichgewicht, wie sieht es denn in Europa aus bei den Aktienmärkten?
Das Potenzial für europäische Aktien sehen wir auch grundsätzlich positiv, denn das Wirtschaftswachstum in Europa sollte steigen, auch durch staatliche Investitionsprogramme. Nichtsdestotrotz haben wir mit altbekannten Standortnachteilen zu kämpfen, die weiterhin nicht konsequent genug von der Politik angegangen werden. Ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine dürfte sich zudem positiv auswirken. Analysten rechnen hier, je nach konkreter Ausgestaltung des Waffenstillstands, mit einem Wachstumsimpuls von 0,2 bis 0,5% für Europa. Ob der denn kommt, weiß ich nicht. Zu wünschen wäre es sicherlich.
Das auf jeden Fall. Wobei natürlich auch die Waffenindustrie auch ein Teil des Wirtschaftswachstums oder des Impulses im Moment sind, ne?
Vollkommen richtig. Wobei, selbst wenn es einen Waffenstillstand gäbe in der Ukraine, so haben wir in Europa genug nachzuholen, sodass die Auftragsbücher von Rheinmetall und Co. in den kommenden Jahren gefüllt bleibt, und wir sprachen in den vergangenen Ausgaben unseres Podcasts schon drüber, neben der klassischen Verteidigung, also Artillerie, Panzer und Co., gibt es ja auch noch die digitale Verteidigung, Cybersecurity, und auch da ist noch viel zu investieren hier in Europa.
Absolut richtig. Gibt es dann auch noch andere Regionen, Titus, die für euch interessant klingen?
Die großen international positionierten Unternehmen sind attraktiv bewertet. Heißt, auch gerade hier in Europa haben wir globale Champions, die global produzieren und ihre Produkte global umsetzen. Und diese dürften nach einigen Jahren der schwächeren Performance auch im kommenden Jahr besser abschneiden. Insbesondere stehen Entwicklungsländer bei einigen Analysten wieder hoch im Kurs. Zum Beispiel eine Region wie China, da haben die Aktienkurse in den letzten Jahren eher nachgegeben, sind nun sehr, sehr günstig bewertet. Wir halten es da mit einem breit diversifizierten Ansatz.
Und was erwartet ihr von anderen Anlageklassen, zum Beispiel von Anleihen? Wie sind denn die Rentenpapiere zum Beispiel frisch ins Jahr gestartet?
Ja, bei Staatsanleihen halten wir an unserer bisherigen Meinung fest. Der Zins für diese Papiere spiegelt nicht das eingegangene Risiko wider. Wir haben kaum Aufschlag und kaum reale Rendite, also nach Abzug von Inflation. Insofern meiden wir Staatsanleihen weiterhin recht konsequent. Wir bleiben in Unternehmensanleihen investiert, bevorzugen hier eher kürzere bis mittlere Laufzeiten, nicht lange Laufzeiten. Und insofern wird hier Geld zu verdienen sein. Allerdings, wir haben eben die Rendite des iBoxx-Rentenindex angesprochen, 1,3% waren es. Das ist natürlich nicht die Welt. Also ich denke, mit unseren Unternehmensanleihen werden wir so rund 3-3,5% in diesem Jahr erzielen können.
Und kommen wir zum Edelmetall Gold. Und nach der Rallye 2025, da sind auch die Preise jetzt direkt zu Jahresbeginn weiter gestiegen. Wovon geht ihr aus? Wird dieser Höhenflug weitergehen? Welche Entwicklung seht ihr denn beim Edelmetall Gold?
Du sagst, dass das Edelmetall ist direkt mit einem weiteren Kurssprung gestartet. Die geopolitische Unsicherheit hält an, Stichwort Venezuela. Insofern das Vertrauen in die USA, in die US-Fiskalpolitik bleibt angezählt, würde ich es mal nennen. Und insofern, denke ich, werden die Käufe im Edelmetallgold anhalten und somit auch weiterhin für zumindest unterstützende Niveaus führen. Ob wir nochmal einen deutlichen Zuwachs wie in den Vorjahren sehen werden, weiß ich nicht. Aber eine Diversifikation auch für geopolitische Risiken bleibt es und deshalb auch ein Bestandteil unserer Depots.
Was ist dann eure Strategie für 2026?
Auf den Punkt gebracht, Chancen am Aktienmarkt nutzen, uns auf Szenarien einstellen, die advers wirken können und möglichst vorab schon einen Plan haben, wie wir damit umgehen, aktiv bleiben und gerade in Zeiten, wo einige wenige Unternehmen so starke Marktkapitalisierung angenommen haben, Stichwort Index oder ETF-Investments sind deshalb wahrscheinlich ein bisschen kritischer zu sehen. Aber insofern blicken wir erstmal optimistisch auf das Kapitalmarktjahr 2026.
Ja, ganz lieben Dank, Titus, für all deine Einschätzungen und eure Perspektiven für dieses Jahr. Und jetzt ist es eigentlich wieder Zeit für eine Börsenweisheit. Wir halten an dieser Tradition fest. Das haben wir im vergangenen Jahr schon mit jeder Folge gemacht. Im Dezember, Titus, da haben wir noch über die Santa Claus Rallye gesprochen. So richtig abgegangen sind die Kurse dann nicht. Es war relativ ruhig an den Börsen in den letzten Handelstagen. Ja, das zeigt ja auch wieder, ne? Börsenweisheiten liegen immer richtig.
Es gab aber ein leichtes Plus. Also es war vielleicht keine Rallye mit deutlichen Zuwächsen, aber sowohl die US-Märkte als auch die europäischen Märkte haben in diesem Zeitfenster kurz vor Weihnachten bis jetzt zugelegt. Also rein statistisch würde ich sagen, Santa Claus Rallye hat stattgefunden.
Na doch, so ein kleines Geschenkchen unter dem Baum. Okay. Dann heute, dieses Mal, wollen wir uns ein Zitat von Ray Dalio vorknöpfen. Titus, klär uns mal auf.
Ray Dalio ist der vielleicht bekannteste amerikanische Hedgefondsmanager. Der Harvard-Absolvent gründete Bridgewater Associates, das seinerzeit zum größten Hedgefonds der Welt wurde. Auch heute noch zählt der Fonds zu den Top 10 in der Hedgefondsliga. Und von ihm stammt das Zitat: In trading, you have to be defensive and aggressive at the same time. Heißt, man muss defensiv und aggressiv gleichzeitig sein. Und vielleicht beschreibt es ganz gut das aktuelle Umfeld. Wir sprachen über Chancen, wir sprachen über Risiken. Und wir müssen agil bleiben und beides im Blick haben. Und insofern, glaube ich, passt das zur aktuellen Lage und vielleicht zu 2026 ganz gut.
Und wir werden verfolgen, wie ihr das dann so umsetzt, Titus. Da bin ich gespannt, was du uns alles erzählst in den kommenden Monaten. Also Chancen wird es auch sicherlich im Februar geben. Dann hören wir uns wieder. Und an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Titus, wie immer an dich. Es macht immer sehr, sehr viel Freude, mit dir zu sprechen und diese Podcast-Folgen aufzunehmen. Und natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie so treu sind und immer wieder dabei sind. Und an dieser Stelle, ja, wir freuen uns auf das nächste Mal. Ganz lieben Dank und tschüss.
Danke, liebe Bianca. Dem kann ich mich nur anschließen. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs erneute Zuhören und fürs Teilen. Und dir, Bianca, sage ich auch mein herzliches Danke und bis Februar.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Reden wir über Geld, der Podcast von Portfolio Concept. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite unter www.portfolio-konzept.de. Die rechtlichen und Risikohinweise sind von großer Bedeutung. Sie finden diese in den Shownotes in jeder Folge. Lesen Sie sie gerne nach.